Ja, guten Morgen. Ich grüße euch nochmal ganz herzlich, auch euch allen, die ihr zu Hause vielleicht auf dem Livestream mitschaut oder euch das später auf YouTube nochmal anschaut. Ja, ich freue mich auch wieder hier im Gottesdienst zu sein. Und der Predigttext von heute, das ist der Text, der Perikopentext, der sogenannte, also der Text, der von der evangelischen Kirche im Predigtplan für heute vorgegeben ist. Und meistens nehme ich diesen Text. Und als ich den so vor 2 Wochen so durchgelesen habe, da habe ich so gedacht, ach, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Jetzt nicht, weil, ja, ich meine, der Vers, den wir eben schon gehört haben, ist wahrscheinlich der meistzitierteste Vers im Neuen Testament. Und ich habe so gedacht, was sollte ich überhaupt dazu sagen, was ihr nicht schon längst gehört habt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich lasse mich drauf ein und bin sozusagen 2 Wochen mit diesem ganzen Text schwanger gegangen und habe immer wieder drüber nachgedacht. Und das finde ich schon einfach so schön. Also auch so an dieser Bibel. Dann denkt man drüber nach und meditiert über diesen Text und plötzlich spricht Gott wieder zu einem. Berührt ihn dieser Text wieder ein und verändert wieder eine neue Sichtweise. Und ich hoffe, dass euch das heute auch so geht und dass ich euch da ein bisschen was mitgeben kann. Ich habe den Text ein bisschen gekürzt. Also wir haben nur von Vers 14 bis Vers 18 und ich lese den jetzt vor. Aus Johannes 3. Der Zusammenhang ist so, Jesus spricht hier mit Nikodemus, einem Pharisäer, also einem Schriftgelehrten eigentlich. Und Nikodemus ist ernsthaft daran interessiert, wer Jesus ist und warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und Nikodemus ist so auf der Kippe. Also er sieht, dass da bei Jesus was ist, was er sonst noch nicht erlebt hat. Und gleichzeitig hat er aber auch noch so seine Zweifel. Später gehört Nikodemus zu seinen Nachfolgern und zu seinen Jüngern, hier zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und das ist ein langes Gespräch und hier ist es nur ein kleiner Ausschnitt davon. Und hier sagt Jesus zu Nikodemus: Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhört werden, damit jeder, der einen glaubt, das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. Ist ja interessant, dass Jesus hier Bezug nimmt auf so einer ganz kurzen Episode im Alten Testament bei Mose. Im 4. Buch Mose steht diese Geschichte, das sind 4 oder 5 Verse. Weil das irgendwie auch so eine spannende Geschichte ist, wird die natürlich auch immer im Kindergottesdienst erzählt. Also insofern glaube ich, habt ihr die vielleicht auch schon gehört. Und da bauschen wir das ja immer auf. Aber es ist eigentlich nur ein ganz kurzer Abschnitt da drin. Und im Wesentlichen geht es darum, das Volk Israel wurde aus Ägypten befreit. Spektakulär. Es war dann in der Wüste, Gott hat sich diesem Volk offenbart, hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen, hat gesagt, seht, ich habe euch gerettet, ihr könnt mir vertrauen, ich bin ein guter Gott und ich will weiter mit euch unterwegs gehen und bitte haltet euch an diese Gebote, die euch ein gutes Leben ermöglichen und seid mein Volk, damit ich mich in euch verherrlichen kann und die Welt erkennen kann, dass ich die Welt liebe. Das ist im Prinzip der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Israel, dieses Volk, ist aber, naja, wenn man so lange Sklave war, ist es nicht so leicht, selbst wenn man befreit ist, so eine innere Sklavenidentität abzulegen. Und das haben diese Menschen, das Volk so als Kollektiv, tatsächlich nicht so schnell gekonnt. Als sie dann tatsächlich an dieser Grenze zum verheißenen Land waren, haben sie gezweifelt und haben nicht geglaubt, dass Gott in der Lage wäre, ihnen dieses Land zu geben. Und dann schickt Gott sie nochmal eine Ehrenrunde, 40 Jahre drehen sie in der Wüste nochmal. Und das ist jetzt, fast 40 Jahre sind um. Also sie stehen eigentlich kurz davor, das Land einzunehmen, endlich am Ziel zu sein. Und in diesen 40 Jahren hat Gott sie immer versorgt. Unter anderem kennen wir auch diese Geschichte mit diesem Manna, mit diesem Brot. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt, aber es scheint mit der Zeit ein bisschen fad zu sein. Jedenfalls haben sie immer mal wieder gemurrt und diese Geschichte fängt auch damit an, dass sie einfach das Leid waren. Sie waren wohl gerade in der Wüste, in der Phase, wo es sonst nichts gab und sie hatten nur das Manna. Und dann ärgert sich das Volk. Sie fangen an zu schimpfen und sie fangen an, auf ihre Leiter zu schimpfen und auf Mose zu schimpfen. Wo führst du uns eigentlich hin? Wer bist du und wer ist Gott? In Ägypten hatten wir Fleisch, aber hier, das Manna hängt uns zum Hals raus. So ungefähr. Und Gott stellt sich hier auf die Seite von Mose. Und, so lesen wir in diesem Text, schickt Schlangen, giftige Schlangen. Und diese Schlangen sind angriffslustig, beißen diese Menschen und die Menschen sterben an diesem Gift. Und als sie das erleben, kommen ihnen zum Bewusstsein, was sie gemacht haben, bereuen und bitten Mose, dass er für sie bei Gott eintritt und das tut Mose. Er bittet für das Volk um Vergebung. Und dann sagt Gott zu Mose, mache eine eherne, also eine bronzene Schlange und hänge sie an einen Pfahl, so wie ein Kreuz. Und jeder, der diese Schlange anschaut, wird nicht sterben. Das macht Mose und die Geschichte endet damit, dass da steht, und jeder, der diese Schlange ansah, starb nicht, musste nicht sterben. Und es ist doch interessant, dass Jesus auf diese Geschichte Bezug nimmt. Und da gibt es auch tatsächlich vieles, was uns bewusst werden kann, warum Jesus eigentlich gekommen ist und warum das Kreuz. An sich, dieses Kreuz bleibt ein Mysterium. Wir wissen, was geschieht. Wir kennen seine Wirkung in uns. Wir kennen die Fakten, aber wir können eigentlich nicht wirklich begreifen, warum jetzt wirklich das Kreuz ist. Und es bleibt auch ein Mysterium. Es bleibt ein Stück Geheimnis. Und eigentlich auch in dieser Geschichte. Warum sollte jetzt, wenn ich diese bronzene Schlange anschaue, warum sollte ich da nicht sterben? Und doch ist es so. Jedem, der bewusst wird, ich brauche Rettung und geht zu diesem Kreuz und schaut das Kreuz an, stirbt nicht. Ich finde es interessant, dass die Menschen weder von den Schlangen befreit wurden, noch so eine komplette Sofortheilung erlebten. Aber das Gift war nicht mehr tödlich. Sie mussten daran nicht sterben. Auf diesem Volk liegt eine besondere Berufung. Gott hat sich dieses Volk ja sozusagen erschaffen aus den Nachkommen von Abraham, hat es erwählt, weil er wirklich der Welt zeigen will, dass er der Gott ist, der retten kann, der retten will und retten wird. Dieses Volk soll zu einem Segen für die ganze Welt werden. Und so ist vieles, was diese Geschichten, die wir in diesem Alten Testament haben, immer auch ein Hinweis auf das, was Gott noch tun wird. Alle Verheißungen, alle Berufungen und auch vieles, was dieses Volk erlebt, laufen zusammen in Jesus. Das ist so, als hättest du viele Fäden, die so viele Geschichten, viele Einzelschicksale, die alle so passieren in der Zeit und in Jesus. Das ist der Knoten. Der hält diese Geschichten zusammen und der gibt diesen Geschichten Sinn. Dieses Volk ist berufen, im Licht zu leben. Diese Gebote, die Gott dem Volk gegeben hat, waren Gebote für ein gutes Leben. Du sollst nicht den Nächsten töten. Und wenn er dir Schaden angetan hat, dann Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber du gehst nicht hin und rottest deine Familie aus. Das war die damalige Praxis. Und Gott hat geregelt, wie der Schadenersatz aussieht. Und Gott hat gesagt, ihr rächt euch nicht, aber ihr schafft Gerechtigkeit. Rache gehört, ist mein Ressort, sagt Gott. Nicht eures, aber ich sorge auch für euch. Und Gott zeigt diesem Volk, wie sehr er sie liebt, wie sehr er sie versorgt, wenn sie diese Gerechtigkeit leben, wenn sie sich um die Armen kümmern, wenn sie die Fremden in ihrem Land aufnehmen, wenn sie wirklich auch soziale Gerechtigkeit etablieren. Das ist alles in diesem Geboten und in diesem Programm sind. Und sie sollten lernen, wirklich auf Gott zu vertrauen. Auch in den mageren Zeiten. Aber sobald man ihnen das Fleisch vom Teller nimmt, werden sie mürrisch und jammern und klagen Gott und Mose an. Da kenne ich noch mehr Leute. Obwohl äußerlich gerettet und befreit aus der Sklaverei und unterwegs in dieses verheißene Land, sind sie innen in ihrer Seele immer noch Sklaven. Sklaven ihrer eigenen Bedürfnisse, auch Sklaven ihrer eigenen Angst, zu kurz zu kommen. Und wie viele Menschen kenne ich, die es nicht aushalten, wenn ihre Umgebung plötzlich nicht mehr ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen entspricht? Wie reagieren wir, wenn die U-Bahn überfüllt ist, wenn du im Stau stehen musst, wenn Kinder dich vielleicht im Restaurant nerven oder manchmal leicht auch im Gottesdienst, wenn Kollegen oder Freunde oder Geschwister nerven? Wie frei sind wir innerlich? Wie viel Frieden und Gelassenheit haben wir in unserem Herzen? Wie stark ist das Licht in uns? Und dieses Volk, zumindest äußerlich befreit und eigentlich auf einem 40 Jahre lang anhaltenden Triumphzug in das verheißene Land, war noch nicht innerlich befreit und geheilt. Und wir kennen das. Äußerlich ist vielleicht alles gut, aber innerlich in uns ist Chaos und Unfrieden und Ängste. Und wir tun vielleicht nach außen hin so, als wäre alles okay, und lassen aber nicht zu, dass innen sich was verändert. Und wenn Gott diese Schlangen schickt, dann besteht diese Strafe eigentlich nur darin, im Außen sichtbar zu machen, was im Inneren sich abspielt, was die innere Realität ist, nämlich Gift. Unsere Seelen, unsere Geist, unsere Herzen sind vergiftet. Unzufriedenheit, Zweifel, Härte, Ungeduld, Schuldzuweisungen. Das sind Haltungen, die eine Gemeinschaft zerstören. Und diese Schlangen manifestieren sozusagen diese Herzenshaltung. Und ich finde es wirklich interessant, dass Gott die Schlangen nach ihrer Reue nicht wegnimmt, sondern sie Teil ihres Alltags bleiben. Zumindest wahrscheinlich, bis sie die Gegend verlassen haben. Aber er hilft ihnen, indem er Rettung schafft und sie nicht an dieser Schlange sterben müssen. Und wir leben eigentlich auch so in so einer Schlangenumgebung, wenn man so will. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Und vieles von dem, was wir erleiden müssen, hat die Menschheit auch selbst zu verantworten. Welche Gesellschaft wir bauen, welche Regeln wir aufstellen, wie wir mit der Umwelt umgehen, das liegt doch in unserer Hand. Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Ungerechtigkeit, Armut, Klimawandel, Umweltzerstörung, Kriege, das ist nicht von Gott geschickt. Das ist keine Strafe von Gott, das ist menschengemacht. Es zeigt im Äußeren, was eigentlich in unserem Inneren los ist. Es ist ein Ausdruck dessen, was in uns Menschen drin ist, was uns beherrscht, nämlich Ängste, Zorn, Neid, Machtstreben, Kontrollsucht, Habgier, die Unfähigkeit zur Selbstbeherrschung und zum Verzicht. Das ist Schlangengift, mit dem wir infiziert sind. Und das ist das, was die Bibel auch Sünde nennt. Das ist sozusagen der Sammelbegriff für all das. Die Schlange, die Mose ans Kreuz schlug, sollte den Menschen zeigen, seht her, diese Schlange ist entmachtet. Und das Gift dieser Schlange hat bei euch keine Wirkung mehr. Und der Logik dieser Schlangengeschichte folgend, wenn also Gott uns zeigen will, dass die Sünde entmachtet ist, dass wir getrennt von Gott sind, müsste an einem Kreuz, das wir anschauen, ein Mensch hängen, und dieser Mensch würde die gefallene Menschheit repräsentieren und wir würden diesen Menschen anschauen und würden sehen und würden wissen, seht her, das Gift in meinem Herzen, die Sünde hat keine Wirkung mehr. Ein Mensch, den wir ansehen und leben. Und genau das passiert an Karfreitag. Und es ist klar, das kann nicht irgendein Mensch sein. In der Zeit von Jesus starben tausende Menschen am Kreuz und das ist keine Übertreibung. Und die, die dort gekreuzigt wurden, das waren nicht alles Verbrecher. Da waren auch sehr gute Menschen dabei, die einfach Opfer einer brutalen Herrschaft geworden sind, die aus Lust am Töten am Kreuz gelandet sind. Aber niemand von diesen Menschen könnte uns von unserem Schlangengift, von unseren inneren Nöten befreien, wenn wir ihn anschauen würden. Nein, der Mensch, der an diesem Kreuz stellvertretend stirbt und uns nicht nur symbolisch Rettung bringt, müsste nicht nur Krankheit, also Sünde, überleben, das sind ja so die Gesetze, die uns da fähig machen, nein, er müsste den Tod überleben. Wir müssten an ihm erleben, dass dieses Gift der Sünde in unserem Herzen, das unser Denken und Tun bestimmt, wirklich keine Wirkung mehr hat und dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Und so ist es ja auch. Unsere Rettung, die an uns geschieht, wenn wir dieses Kreuz ansehen, dieses Kreuz, wo Jesus dran gekreuzigt ist, ist viel mehr als nur ein Überleben in dieser Welt. Es ist ein neues Leben, ein Leben in einer neuen Qualität, ein Leben, das den Tod überleben wird. Ewiges Leben. Und das ewige Leben, das ist das, was Jesus hier verheißt. Und tatsächlich geht es nicht nur um ein Leben nach dem Tod. So im Mittelalter, so als Luther die Bibel übersetzt hat, war das die höchste Angst der Menschen. Die haben nicht erwartet, dass das Leben irgendwie besonders gut würde auf dieser Erde. Ihre einzige Trost und ihre einzige Hoffnung war, dass sie die Ewigkeit im Himmel und nicht in der Hölle verbringen. Und dementsprechend hat die Kirche natürlich auch manipuliert und hat Angst gemacht vor Hölle und so die Leute auf Spur gebracht und so. Aber das ist nicht das, was Jesus meint. Es geht um ein Leben im Hier und Jetzt. Dass wir jetzt lebendig sind. Dass wir jetzt diese Kraft spüren. Dass jetzt dieses Gift unserer Ängste, unserer Zweifel, unserer Depression, dass jetzt dieses Gift weggenommen wird und wir ein anderes Leben führen aus einer anderen Kraft. Und dann sagt Jesus, ja, diesen Vers 16, diesen so bekannten Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der in ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. An diesem Vers sehen wir verschiedene Dinge. Also das erste ist, simpel, Gott liebt diese Welt. Die Welt, damit meint er seine Schöpfung, das ganze Universum, unser Planet, die Natur, die Menschen. Gott liebt, was er gemacht hat. Und er lässt sie sich nicht abnehmen. Er hat sie geschaffen. Alles war sehr gut. Und wenn jetzt andere Mächte kommen und sie ihm wegnehmen wollen durch Sünde, durch Schuld, durch Neid, durch Hass, dann schreitet Gott ein. Es ist seine Schöpfung. Und wir sehen, Gott liebt diese Welt sehr. Bedingungslos. Auch als die Menschen sich abwenden, liebt Gott. Auch wenn wir irgendwo was ganz anderes machen und überhaupt nicht an Gott denken, vielleicht Dinge machen, von denen wir selber wissen, dass sie schlecht sind. Gott liebt. Seine Liebe hört niemals auf. Und Gott lässt sich diese Liebe alles kosten. Nämlich seinen Sohn. Er opfert sich selbst. Das nächste, was wir hier an diesem Vers sehen, Jesus wusste, dass er auf einzigartige Weise Gottes Sohn ist. Er sagt es hier in diesem Text, er spricht von sich selber. Und er wusste, dass er auf einzigartige Weise Gottes Sohn ist und dass er von Gott gekommen ist. Jesus kannte seine Identität, er kannte seine Herkunft und er kannte auch das Ziel. Jesus ist Gottes Sohn und Menschensohn. In vielen Übersetzungen steht auch das Wort eingeborener Sohn. Das ist wörtlich übersetzt von dem, was dort im Griechischen steht. Und eingeborener Sohn kann man auf verschiedene Weise übersetzen. Der einzige Sohn, der hineingeborene Sohn oder auch der erste Sohn. Das stimmt alles auf seine Art und Weise. Was das Wort aber besonders bedeutet und innehat, ist nicht die Vorrangigkeit von Jesus, sondern die Einzigartigkeit. Es gibt niemand anderes wie Jesus. Er ist Gott, er kommt von Gott, er ist gleichzeitig Mensch. Er wurde von einer Frau geboren, er lachte, er weinte, er war hungrig, er war müde, er hatte Angst, Todesangst. Er empfand Zorn, Enttäuschung, Einsamkeit und litt unendliche Schmerzen. Jesus war Mensch. Er war der Menschensohn, der an diesem Kreuz sterben konnte, weil er immun gegen dieses Gift der Sünde war. Es konnte in seinem Herzen, als er auf der Erde lebte, keine Wirkung entfalten. Und so wird sein Blut, das er dort vergossen hat, ein Symbol des Gegengiftes. Und sein Sterben bedeutet am Ende für alle bösen Mächte und Gewalten das Ende. Unser Denken, Fühlen und Tun, die uns dort überwältigen und uns runterziehen wollen in die Dunkelheit. Jesus hat diese Mächte besiegt. Der Tod hatte nämlich über Jesus keine Macht. Er ist wieder auferstanden. Und das Gegengift heißt Liebe. Liebe, die den Tod überlebt und damit den Tod überwindet, den Tod seiner Macht beraubt und uns neues, ewiges Leben schenkt. Und es ist eine zweifache Liebe, die hier wirkt. Es ist diese enge Liebe zwischen Gott Vater und Gott Sohn, die hier am Wirken ist. Und gleichzeitig diese unzerstörbare Liebe von Gott zur Welt und von Gott zu dir. Das ist die Liebe, die Vater und Sohn dazu gebracht haben, diesen Schritt zu tun. Und so kam Jesus in die Welt, Menschensohn, Gottes Sohn. Und das vierte, was wir aus diesem Vers lernen, ist, Jesus wusste, dass er als Gottes Opfer sterben würde. Das war ihm klar. Das war ihm schon klar, als er sich entschied, auf diese Welt zu kommen. Jesus wurde nicht gegen seinen Willen von Gott geopfert. Wir könnten ja manchmal denken, was ist das für ein grausamer Gott, der seinen eigenen Sohn sterben lässt? Das ist überhaupt nicht der Fall. sondern in völliger Übereinstimmung mit dem Willen seines Vaters, den er über alles liebt, kommt der Sohn, den Gott, den Vater mit allem beschenkt, freiwillig, aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu dir und mir in diese Welt. Er wurde Mensch und litt und starb. Aber er wusste auch, Gott würde ihn von den Toten auferwecken. Das war ein Plan. Wir lesen in Philipper 2, 6 bis 10, obwohl er, Jesus, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst, freiwillig. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz stirbt. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm seinen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Christus Jesus der Herr ist. Die Kreuzigung ist kein Unfall in der Geschichte und sie ist auch kein Zufall. Sie ist nicht was, auf das Jesus reagiert hat. Es ist ein Plan gewesen, diese Welt zu retten. Und dieser Plan ist im Himmel, im Thron vor Gott geschmiedet worden. Jesus war der Einzige und die einzige Möglichkeit, uns dieses ewige Leben zu geben. Und so tat Jesus, was getan werden muss. Aus Liebe. Weil er nicht ohne dich leben will. Er verzichtet auf seine ganzen göttlichen Rechte. Er erniedrigt sich selbst, lässt sich wie ein Verbrecher behandeln und stirbt wohl den schmerzhaftesten Tod, weil man sich vorstellen kann. Weil er nicht ohne dich leben will. Es geht um viel mehr als ein Leben nach dem Tod. Es geht ein Leben aus der Kraft der Liebe, um ein erneuertes Denken, ein erneuertes Fühlen, um diese Erfahrung der Gegenwart Gottes in uns. Es gibt ein Gegengift für all den Müll, der dort in unserem Herzen uns herunterzieht. Ein Gegengift für Zweifel und Hoffnungslosigkeit, für Komplexe, für Unfähigkeit. Ein Gegengift für das, was mir andere Menschen angetan haben, für Schmerzen, für schlimme Erfahrungen. Und dieses Gegengift kommt in unser Leben, wenn Jesus in unser Leben kommt. Wenn wir mit dieser Liebe verbunden sind. Dieser Text spricht ja davon, Jesus aufzunehmen. Und aufnehmen ist mehr als nur das richtig zu halten oder sogar wichtig zu halten, was Jesus gelehrt hat. Sogar mehr als das zu tun, was Jesus getan hat. Aufzunehmen heißt es, sich zu eigen zu machen. Aus seiner Kraft heraus zu leben, aus seiner Liebe zu sagen, Herr, komm in mir mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. In Johannes 1 heißt es, allen aber, die ihn willkommen heißen, die ihn aufnahmen, denen übertrug er Vollmacht. Und so wurden sie zu Kindern Gottes. Das sind die, die ganz und gar auf ihn vertrauen. Seine Namen haben sie über ihr Leben gesetzt. Sie sind nicht geboren auf natürliche Weise, nicht entstanden aus fleischlichem oder menschlichem Wollen. Aus Gott geboren sind sie. Also dieses Leben, dieses Jesus aufnehmen, bedeutet ein neues Leben. Und zwar so stark erneuert, dass die Bibel tatsächlich von einer neuen Geburt spricht. Du bist ein neuer Mensch. Und es bedeutet, wir geben ja alles auf und lassen Jesus Herr sein. Und andererseits bedeutet aber auch, Jesus gibt alles auf und gibt uns Vollmacht. Also, wir werden nicht zu willenlosen Klonen oder sonst was, sondern eigentlich bekommen wir mit Jesus genau das, wozu wir geschaffen sind. Vollmacht in dieser Welt, das Gute zu tun, was getan werden muss. Vollmacht, Grenzen zu setzen zu Menschen gegenüber, die dir vielleicht schaden. Vollmacht, sogar über Krankheiten, dass Jesus sagt, betet für die Kranken, dann wird es ihnen besser gehen. Da ist jemand, der sich um dich kümmert und der genau weiß, was du brauchst und der nur darauf wartet, dass du fragst und er gibt. Aus Gott geboren werden, das ist Jesus einzuladen und ihn zu bitten für dieses neue Leben. Und ja, es ist so, als würdest du aus der Finsternis ins Licht treten. Wir können unserem Leben eine Wendung geben. Die passiert aber nicht automatisch. Denn genauso wie bei den Schlangen ist es mit unserem Leben. Die Schlangen sind da. Und wenn die nicht die Entscheidung getroffen haben, zu diesem Schlangenkreuz zu gehen, wären sie gestorben. Und so ist es auch bei uns. Keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung für Jesus, die uns verändert. Und ganz egal, wie dein Leben gerade aussieht und wie es gerade in dir aussieht, was Menschen über dich denken und aussprechen oder was du selbst über dich denkst, du bist es wert, dass Jesus für dich am Kreuz stirbt und dir neues Leben gibt. Es gibt keine Hölle, durch die Jesus nicht selbst hindurchgegangen ist und kein Ort in der Tiefe deines Herzens, den Jesus nicht sehen würde, wo er nicht ein Heilungswort reinsprechen könnte. Es ist nichts, was wir leisten müssen. Es ist nur die Hand aussprechen und zu sagen, hilf mir. Ich kann es nicht allein. Komm du und hilf mir. Ich muss euch bekennen, ich habe eine ziemlich anstrengende Woche hinter mir. Ich war auf dem Konvent der Pastoren in Willingen, das war toll, war hochinteressant, aber ich bin da ja noch neu, habe viele Leute kennengelernt, war von Montag bis Donnerstagabend da, dann Freitag noch einiges zu erledigen und dann noch die Predigt schreiben und da gestern um 10:30 oder um 11:30 habe ich dann die Folien hochgeladen. Also ich bin ziemlich erschöpft und als ich heute Morgen aufgewacht bin, muss ich euch gestehen, hatte ich so diesen Impuls, eigentlich möchte ich nicht. Eigentlich würde ich gerne im Bett liegen bleiben und mir einen Kaffee holen und den Vormittag im Bett verbringen. Und habe mich echt kraftlos gefühlt. Ich predige jetzt aber gern. Also es war jetzt nicht, weil ich nicht predigen wollte, aber einfach, ich bin einfach ein bisschen, klar, erschöpft, ganz normal. Und während ich da so lag und so, habe ich das so zu Jesus gesagt, sage ich, Jesus, wie schaffe ich das jetzt gut? Und habe einfach diese Erschöpftsein, habe ich gesagt, ich bin erschöpft, ich brauche deine Kraft. Und dann zu spüren, wie plötzlich so was passiert in einem, wo ich entspanne, ist jetzt nicht so, dass ich, ja, und so wie als hätte ich Kaffee getrunken, so ist es nicht, aber zu wissen, ich bin nicht allein. Ich muss hier nichts produzieren. Ich muss nicht die Leistung bringen. Ich stelle mich hier einfach hin. Und mir ist noch was eingefallen. Predigten zu lernen habe ich im Ausland, als wir in China waren. Das war eine taffe Zeit. Und mein Mann und ich, wir hatten da eine Krise so miteinander. Und ich weiß, dass ich an einem Sonntag predigen sollte. Und wir haben uns an dem Sonntagvormittag wahnsinnig gestritten und uns Dinge an den Kopf geworfen und uns so gegenseitig verletzt. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt in diesem Gottesdienst warst, wahrscheinlich nicht, aber ich saß dort, es war eine Kirche und ich saß da auf dieser Holzbank und ich dachte, Jesus, wenn ich jetzt da vorne hingehe, trifft mich der Schlag. Ich kann hier nicht so tun, als hätte ich irgendjemandem irgendwas zu sagen. Ich habe kein Recht dazu. Und ich war wirklich, ein bisschen verzweifelt so innerlich. Und ich habe so gedacht, Das war so eine wild charismatische Gemeinde und so. Und ich habe gedacht, ich stehe jetzt gleich auf und sage zu diesem Leiter, ich schaff's heute nicht, jemand anderes muss predigen. Die hätten das gehandelt, die hätten irgendwas gemacht. Das wäre schon funktioniert, aber ich war wirklich nicht in der Lage. Ich war mir so meiner Schuld bewusst. Und dann habe ich so gedacht, Jesus, ich mach's nicht. Ich stehe jetzt auf und gehe hin, weil ich kann's nicht. Ich bin nicht würdig, irgendwas zu sagen. Und dann hatte ich plötzlich so ein Bild. Also so eine innere Vorstellung, jetzt nicht so in Vision oder Trance, aber so wie man sich was vorstellen kann, spürte ich, wie der Heilige Geist mir sozusagen eine Vorstellung schickt. Und in diesem Bild sah ich mich, wie ich an diesem Sonntag auf diese Kanzel ging. Das war eine hohe Bühne, man musste da von der Seite die Treppe so hoch gehen und zwar auf eine Kanzel, so ähnlich wie hier. Und ich sah mich in diesem Bild, ich stehe an dieser Kanzel. Und dann sah ich Jesus und das war eine Kirche mit so einem Gang und Jesus ging in diesen Gang von vorne nach hinten, die Bänke waren voll, so wie in echt es auch war, und blies nach rechts und nach links und wedelte mit den Händen, bis er ganz hinten stand und sich umdrehte und zu mir sagte, das war damals alles auf Englisch, irgendwie habe ich da auf Englisch gedacht, just speak, sprich einfach. Und das hat mich so befreit, weil ich wusste, es ist nicht mein Wort und ich muss niemandem was vormachen. Es ist Jesus, der da wirkt. Und er wird wirken. Es ist seine Verantwortung. Und seit der Zeit weiß ich, dass so das Wenige, das ich eigentlich bringen kann, dass Jesus das vermehrt. Und ich bin ja jetzt nicht jemand, der irgendwie was Besonderes ist. Es gilt ja auch für euch. In diesen ganzen Schwächen, die du vielleicht hast und wo du denkst, Gott kann nicht durch mich wirken. Gerade dann kann er richtig wirken. Gerade dann ist seine Kraft in unserer Schwachheit mächtig. Und gerade dann, wenn wir ehrlich sind, stellt er sich zu uns. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist solche negativen Gefühle, sage ich jetzt mal, unangenehmen Gefühle, versuchen vor Gott zu verstecken, zu verbergen oder zu verdrängen. Meine Erfahrung ist, egal was wir so erleben, ob das jetzt ein wahnsinniges Gefühl der Einsamkeit ist oder auch des Wutes, wenn wir das entweder alleine oder vielleicht auch in der Seelsorge Gott hinhalten und sagen, ich bin sowas von wütend auf diesen Menschen oder sieh doch, wie allein ich bin und wirklich ehrlich das Gott hinhalten, Dann passiert was, was man nicht beschreiben kann. Diese Berührung, diese Veränderung. Und selbst wenn sich dann im Äußeren noch nicht so viel ändert, wir sind verändert. Und wir können dann mit Gott auch oft äußere Dinge ändern, mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille halten.